Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Hier spricht Mella und ich habe heute eine ganz besondere Gästin mit dabei, die Dr. Judith Schaus. Sie ist Familienmedizinerin, ganz frisch gebackene Fachärztin für Allgemeinmedizin und wir wollen heute über ihr Buch sprechen und noch ein paar extra Topics. Das Buch wird erst im September erscheinen, aber ich freue mich jetzt schon ganz persönlich drauf, dass wir so ein paar Einblicke gewinnen können. Es wird ums Mikrobiom gehen, Mikrobiomaufbau, vielleicht auch schon in der Schwangerschaft, auch auf jeden Fall beim Kind. Das ist auf jeden Fall so ihr Schwerpunktthema. Ihr Buch heißt nämlich, welche Nährstoffe braucht mein Kind? Und gerade in Schwangerschaft und Stillzeit hat das ja auch schon auf jeden Fall was damit zu tun, wie die Mama sich ernährt. Also ich glaube, ich werde heute auch ganz viel selber lernen. Aber liebe Judith, du darfst dich gerne erstmal selber vorstellen. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier dabei sein zu dürfen. Du hast ja schon gesagt, ich bin Fachärztin für Allgemein- und Familienmedizin, habe aber überwiegend an der Charité meine Weiterbildung in der Kinderheilkunde absolviert und bin dazu gekommen, dass ich da meinen großen Schwerpunkt drauf habe. Also alles von Kinderwunsch über Schwangerschaftsbegleitung und dann die ersten Jahre mit Baby. Und in unserer Praxis in Potsdam haben wir dann auch noch den Schwerpunkt von Hormonumstellung, also sozusagen diese kritischen Lebensphasen einer Frau, Female Health, was man in den Wechseljahren so für die Frau tun kann. Das kommt noch dazu. Ich eröffne jetzt im Juni eine eigene Praxis mit meiner Kollegin Dr. Silvia Kratz zusammen. Das ist wirklich ein Herzensprojekt von uns. Wir haben uns in der Charité kennengelernt und haben auch das Buch zusammengeschrieben, noch mit einer weiteren ganz tollen Kollegin, die heißt Frau Dr. Franziska Delgas. Die ist Ernährungswissenschaftlerin und hat total toll noch Studienwissen in unser klinisches Backup so mit eingebracht.
Richtig toll. Ich habe mir vorhin auch noch mal kurz deinen Insta-Kanal angeschaut. Können wir vielleicht auch noch mal sagen, @drlotta. Mhm. Richtig, richtig tolles Profil. Gefällt mir richtig gut. Und vielleicht erstmal vorab die Frage, wie kommst du dazu, diese schönen Themen irgendwie abzudecken? Also wenn du wirklich sagst, du kommst jetzt so irgendwie so klinisch aus der Richtung. Ich habe nämlich auch an der Charité studiert. Mhm. Und da denkt man vielleicht erstmal so an so Hochschulmedizin und vielleicht gar nicht so sehr die ganzheitliche Medizin. Wie bist du in diese Richtung gekommen, dass das so schön diese kritischen Lebensphasen tatsächlich einer Frau auch abdeckt?
Mhm. Genau, also meine Ausbildung war ja wirklich erstmal klassisch schulmedizinisch, sehr wissenschaftlich auch geprägt. Ich habe im Kinderallergiezentrum in der Charité geforscht, wo ja auch schon so ein bisschen diese Themen mit reinspielen. Da ging es viel um Nahrungsmittelallergien und habe aber dann gemerkt, dass diese reine klinische Schulmedizin mir irgendwie nicht reicht. Ich wurde dann selbst Mama von zwei kleinen Kindern. Ich würde sagen, mein Sohn, der ist jetzt 5, der hatte sicher auch eine Regulationsstörung so nachblickend, wenn man das nochmal so ein bisschen analysiert für sich. Und dann bei meiner Tochter konnte ich sozusagen schon viel mehr Wissen aus meinen eigenen Fortbildungen und Weiterbildungen ziehen und hatte ein viel, viel entspannteres Leben mit ihr. Und genau, vielleicht ist auch noch ein drittes Kind in Planung, wo ich dann vielleicht noch mehr weiß. Aber klar kommt bei mir ganz viel sozusagen Erfahrung von den eigenen Kindern. Meine Mama ist Gynäkologin, deshalb habe ich auch das Interessenfeld, glaube ich, für mich entdeckt. Die beschäftigt sich ganz viel mit Wechseljahren, bioidentischer Hormontherapie und hat mir da auch vieles schon gezeigt. Und vielleicht noch so ein Schlüsselmoment war, als ich das Buch von der Helena Orphanus-Böckel gelesen habe, das heißt Nährstofftherapie. Da sind mir auch nochmal viele Augen geöffnet worden, wie viel man eigentlich mit Nährstoffen wirklich und Ernährung bewirken kann. Bei uns ist es aber so, dass wir versuchen, bei den Kindern vor allem auf echte Lebensmittel zu setzen und nicht so viel auf Nahrungsergänzungsmittel, damit Kinder wirklich auch lernen, das Potenzial von echten Lebensmitteln kennenzulernen und sich nicht so krank gemacht fühlen, indem sie immer ganz viele Tabletten schlucken müssen. Das finden wir passt einfach auch nicht so gut ins Kindesalter, sondern wir wollen eher, dass sie ganz gezielt einzelne Dinge supplementieren, wo es mit der Ernährung schwierig ist.
Sehr spannend. Ich muss direkt mal einwerfen, ich wurde schon geinfluenced von dir. Du hast letztens irgendwie diese Tropfen, Vitamin D-Tropfen zusammen mit Omega-3-Fettsäuren gezeigt, die habe ich mir bestellt. Die sind auch vorhin, glaube ich, angekommen für meinen Kleinen. Ich bin gespannt. Ja. Nur mal hier so nebenbei, dass ihr seht, ich habe auch schon profitiert von deinem Profil.
Oh, das freut mich. Die sind auch wirklich super. Also ich weiß nicht, inwiefern wir hier Firmen nennen sollen, aber bei denen ist der Vorteil, dass eben Vitamin D und Omega-3 zusammen sehr gut aufgenommen werden kann, weil beides fettlöslich sind und deren Aufnahme im Darm zusammen so synergistisch wirkt. Und dadurch, dass die aus Algenöl gemacht sind, schmecken die nicht fischig für die Kinder, sondern halt einfach nach Tutti Frutti. Und meine Kinder lieben die auf jeden Fall.
Aha, sehr gut zu wissen. Schön. Ich finde, die kommen nämlich auch praktisch und hatte das vorher noch nie irgendwo gesehen. Ja, cool. Okay, damit sind wir ja schon ein bisschen ins Detail gestartet, aber lass uns vielleicht gerne nochmal weiter vorne ansetzen. Du möchtest ja heute gerne auch deine persönlichen Ernährungsempfehlungen in der Schwangerschaft auch gerne mit uns teilen.
Sehr gerne.
Vielleicht starten wir da, weil ich glaube, es ist so ein bisschen, es soll ja heute auf jeden Fall auch darum gehen, was so über dem Tellerrand hinaus geschieht. Ne? Wir kennen es ja alle, man geht irgendwie zur Gynvorsorge, wird da total schnell leider abgespeist, wenn alles im normalen Bereich liegt und dann hört man vielleicht noch, naja, Vitamin B12, Eisen, diese ganzen Standardsachen, aber was hast du wirklich noch irgendwie so aus persönlicher Sicht heute mit im Gepäck für uns?
Ja, also erstmal vielleicht vorweg die Überlegung bezüglich der Ernährung in der Schwangerschaft, muss man sich ja überlegen, was braucht dieses ungeborene Baby im Bauch, um perfekt wachsen zu können, um die ganzen Zellen zu bilden, die Nervenzellen, die Muskelzellen. Es muss ja täglich wahnsinnig viel bauen. Und dafür ist es einerseits wichtig, dass man sich nährstoffdicht ernährt. Das finde ich, macht man am besten mit saisonalem, bunten Gemüse, also vielfältig, so bunt wie der Regenbogen. Das ist so eine klassische Leitlinie. Dann muss es proteindicht sein, weil die brauchen die Aminosäuren, um sozusagen unsere DNA zu bilden, aber auch ganz viele weitere Enzyme und so. Und die Proteindichte kriegt man zum Beispiel über Quark, über Hülsenfrüchte, also Bohnen, Linsen, Kichererbsen wären da die vegetarischen Klassiker, aber auch ein gutes Rindfleisch aus einer Bio-Herkunft habe ich gar nichts dagegen. Also das ist die Proteinkomponente. Und dann sollte sich die Mama auch sehr ballaststoffreich ernähren. Und da kommen wir schon zum Thema Mikrobiom, weil die Ballaststoffe sind einerseits dafür da. Viele Mamas leiden in der Schwangerschaft unter Verstopfung und da kann man präventiv natürlich mitarbeiten mit den Ballaststoffen. Aber vor allem für mich wichtig ist, dass wir damit das Futter für unser Mikrobiom darstellen. Also unsere guten Darmbakterien, die wollen ganz viel die Ballaststoffe futtern. Damit schafft man sozusagen ideale Bedingungen, dass die sich vermehren und wachsen können. Das sind sozusagen so drei Grundregeln erstmal. Nummer vier wäre dann noch, um auch einen Schwangerschaftsdiabetes zu vermeiden, gerade wenn man da vielleicht in der Familie Typ 2 oder auch Typ 1 Diabetes hat, dann sollte man besonders darauf achten, in der Schwangerschaft eher die langkettigen Kohlenhydrate zu essen. Das heißt, wenig Einfachzucker, sondern möglichst eben viele Vollkornprodukte sozusagen die Kohlenhydrate zu wählen, wo unser Darm lange braucht, die einzelnen aufzuspalten. Und damit kann man wirklich extrem verhindern, dass man so einen Schwangerschaftsdiabetes bekommt. Und wenn der da ist, dann sind die Regeln ja noch viel strenger. Also ich habe eine Zeit lang in der Diabetologie in Potsdam gearbeitet, in der Praxis. Und da habe ich die Schwangeren mit Schwangerschaftsdiabetes beraten. Und schön ist einfach, präventiv zu arbeiten, finde ich.
Total, ja, danke. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz auf das Mikrobiom eingehen, für was das so wichtig ist und inwiefern das vielleicht auch eine Symbiose bildet zu dem späteren Mikrobiom auch des Kindes?
Also erstmal, was ist überhaupt das Mikrobiom? Vielleicht wissen das gar nicht alle Mamas. Das ist quasi diese symbiotische Gemeinschaft aus ganz, ganz vielen Bakterien, aber auch Pilzen. Und es ist wie sozusagen ein inneres Ökosystem, also wie so ein Dschungel aus ganz, ganz vielen kleinen Mikroben, der unser Darm einerseits ausfüllt, aber auch auf unserer Haut und zum Beispiel in der Scheidenflora oder auch in den Augen oder unseren Nasenschleimhäuten wohnt. Das heißt, das, was wir im Darm haben, wirkt sich auch auf Haut und und Vagina total aus. Deshalb, das bedingt sich alles. Und so vielleicht finden wir auch den Weg in Richtung der Geburt, weil einerseits natürlich das Baby bei einer natürlichen vaginalen Spontangeburt auch das Vaginom, also das Mikrobiom aus der Vagina mit aufnimmt und das bildet dann quasi das Fundament oder den Grundstock für seinen Aufbau seines Darmmikrobioms. Und genauso ist unser Hautmikrobiom auch ganz, ganz wichtig als Barrierefunktion, wenn man jetzt in Themen wie Allergie, Neurodermitis und so weiter denkt.
Sehr schön, danke dir. Wie wichtig ist jetzt eigentlich, wenn du die Frage beantworten kannst und möchtest, der Geburtsmodus tatsächlich für vielleicht auch Mikrobiomaufbau? Also ich bin da auch nicht komplett im Thema drin. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen umstritten noch. Zum Beispiel Vaginal Seeding sagt man ja, glaube ich, auch, dass es das gibt. Und es ist noch nicht überall angekommen, weil irgendwie die Datenlage noch nicht so gut dazu eruiert ist. Aber vielleicht hast du auch noch mal persönliche Meinung, Fakten, irgendwas dazu im Hintergrund?
Ja, also generell kann man schon sagen, dass die vaginale Spontangeburt das Nonplusultra ist, was jetzt den Mikrobiomaufbau angeht, weil einfach durch dieses Durchquetschen des kindlichen Kopfes durch den Geburtskanal die Aufnahme oral und auch auf der Haut von dem Kind ganz, ganz doll durch das Vaginom der Frau geprägt ist. Das vaginale Seeding, um das kurz zu erklären, da wird sozusagen nach einer Kaiserschnittgeburt ein Wattepausch genommen und sozusagen Vaginalflora gesammelt und dann dem Kind in den Mund und hier überall so auch an die Nase und ins Gesicht geschmiert, um das sozusagen nachzuahmen. Und Studien zeigen da ganz gute Daten zu. Also das ist an manchen Geburtskliniken auch möglich. Das würde ich immer versuchen, dann vorher zu besprechen, ob das gemacht werden kann, damit man sozusagen darauf vorbereitet ist als Geburtshelfer. Würde ich persönlich machen, wenn ich einen Kaiserschnitt hätte, weil einfach die Kinder nach Kaiserschnitten zeigen einen verspäteten Mikrobiomaufbau, weniger Diversität, also weniger Vielfalt an Bakterien und auch es gibt ein bestimmtes Bakterium, das heißt Bifidobacterium infantis. Das ist eigentlich sozusagen unser Hauptbakterium der Säuglinge, weil das einzige Bakterium ist, was die Muttermilch komplett aufspalten kann, sodass nichts Gasbildendes sozusagen von der Muttermilch zurückbleibt. Und Geburten nach Kaiserschnitt zeigen eben einen verminderten Anteil von diesem Bifidobacterium infantis. Und darauf beruht auch sozusagen die These, dass die Kinder mit Kaiserschnittgeburt einfach mehr Probleme haben, sich an die Muttermilch anzupassen, weil einzelne Teile der Muttermilch im Darm des Kindes zurückbleiben und nicht aufgeschlüsselt werden können. Also die haben mehr kolikartige Schreiphasen als die Kinder nach vaginaler Geburt. Und auch das Gleiche gilt auch für Mamas, die zum Beispiel aufgrund von B-Streptokokken eine Antibiose bekommen mussten.
Ah ja, super spannend. Danke dafür. Wenn man jetzt vielleicht gerade eine Mama ist, die auch so eine Kaiserschnitt- oder Bauchgeburt halt hatte und sich denkt, oh nein, jetzt kann ich mir das erklären. Oder vielleicht steht auch jemand gerade kurz vor dieser Entscheidung oder es muss einfach ein Kaiserschnitt durchgeführt werden. Kann man das umgehen, auch wenn zum Beispiel an der Klinik jetzt nicht vaginales Seeding irgendwie möglich ist? Gibt es irgendwie einen anderen Weg, dieses Bifidobacterium infantis noch zu ersetzen? Oder kann man dann alleine mit Stillen auch viel wieder wettmachen? Gibt es da irgendwelche Empfehlungen?
Mhm. Also das ist jetzt nicht Teil einer pädiatrischen Leitlinie, sondern beruht auf meiner und anderer Erfahrungsmedizin. Aber dieses Bakterium Bifidobacterium infantis kann man tatsächlich als Probiotikum sowohl als schwangere Mama selber einnehmen, wenn man schon weiß, zum Beispiel, man braucht einen Kaiserschnitt oder man musste eben eine Antibiotikagabe tolerieren aufgrund von einer bakteriellen Infektion, sei es auch eine Blasenentzündung, die antibiotisch behandelt werden musste. Dann kann man das in der Schwangerschaft einnehmen und das Kind darf es auch ab dem siebten siebten Lebenstag einfach in ein bisschen Muttermilch eingerührt oder Formula, wenn man nicht stillt, eingerührt, einfach so per Löffelchen in den Mund gegeben bekommen, kann es über die gesamte Stillzeit bekommen. Und dann zeigt sich tatsächlich auch nach über 2 Jahren, also es gibt dann so Langzeitstudien, zeigt sich eine deutlich verbesserte Ansiedlung dieses Bifidobakterium, so ein bisschen wie früher vor der Industrialisierung, also bevor wir so viel einfach ja Einflüsse durch Antibiotika im Trinkwasser und so weiter hatten, oder auch wie es jetzt noch bei den Urvölkern ist. Also in den Urvölkern im Dschungel hat man Mikrobiomanalysen der Babys gemacht und da ist das Bifidobakterium noch das Vorherrschende.
Okay, jetzt meine persönliche Frage. Wie lange macht es Sinn, das noch zu ergänzen? Weil mein Kleiner ist jetzt 20 Monate alt und wir hatten leider schon 2-mal eine Antibiotikagabe. Mhm. Er war leider mit RSV im 4. Lebensmonat wahrscheinlich infiziert und hat darauf dann noch eine Superinfektion gehabt. Mhm. Also wahrscheinlich auch noch eine bakterielle On-Top-Besiedlung. Nur für da draußen auch auf jeden Fall, wenn ihr zuhört. Weil wir ja, glaube ich, auch ein bisschen ins Medizinische schon abrutschen. Deswegen die Frage, wie lange kann ich das noch verbessern, vielleicht auch sein Mikrobiom, weil ich das Gefühl habe, er ist auch auf jeden Fall anfälliger, was die Atemwege angeht. Und ich still auch gerade noch, aber es geht bei uns gerade Richtung Abstillen. Ja. Wäre es trotzdem noch sinnvoll, da in die Richtung was zu machen?
Genau, die Frage hätte ich jetzt nämlich gestellt, ob du noch stillst. Weil solange man noch stillt, macht es Sinn, dieses Bakterium dem Kind noch als Probiotikum zu geben, weil es eben besonders für die Muttermilch Verstoffwechslung wichtig ist. Und zusätzlich würde ich aber gerade ihm, wenn du meinst, er hat auch so eine leichte Infektneigung, würde ich ihm auch einfach nochmal so ein Kombipräparat aus noch anderen Stämmen, also auch aus Lactobacillen Stämmen zum Beispiel geben, wie Omnibiotic zum Beispiel, einfach noch ein weiteres Pulver. Aber zum Beispiel in diesen herkömmlichen Pulvermischungen mit etwa 11 Stämmen ist zum Beispiel das Bifidobakterium nicht drin. Das heißt, solange du noch stillst, wäre es schon sinnvoll, das extra zu geben. Und was ich dir auch noch empfehlen kann, wenn du zum Beispiel Schwierigkeiten hast, dass er nicht so viele Ballaststoffe beispielsweise mag, das sind ja doch oft, sage ich mal, Brokkoli, Kohl, viele, viele Dinge, die jetzt manche Kinder einfach, die Picky Eaters sind, nicht so viel essen, dann kannst du auch mal probieren, was ich ein ganz tolles Mittel finde, sind Akazienfasern. Die sehen eigentlich aus wie Mehl, also sind so ganz kleine weiße Fasern und die sind geschmacksneutral und die kann man einfach morgens in den Haferbrei oder ins Müsli mischen und dann hat gleich der Darm des Kleinen, ohne dass er es merkt, einfach ein wahnsinnig gutes Futter als Ballaststoff.
Sehr cool. Ich schreibe mir das direkt mal hier auf, damit ich die Folge nicht nochmal hören muss. Dankeschön. Und ich glaube, du sprichst da auch vielen Mamas aus der Seele, wo du das mit den Picky Eaters angesprochen hast. Ich glaube, da sind auch ganz viele Sorgen da draußen, wenn wir jetzt hier so ins Detail gehen, was alles wichtig ist und sich manche an den Kopf fassen und denken, oh Gott, mein Kind isst seit Wochen nur Nudeln. Ja. Was kann man da sagen, wenn man hier gerade so viel bespricht, was gut wäre und es vielleicht gar nicht möglich ist, dass in diesen kleinen Jahren wirklich, dass die Kinder das gerne essen oder auch in ausreichenden Mengen essen?
Mhm. Vielleicht erstmal zur Beruhigung. Also die Kinder haben auch einen hohen Kohlenhydratbedarf. Von daher, die machen schon auch einiges richtig, wenn sie immer nach Reis ohne Soße oder Nudeln ohne Soße verlangen. Das ist per se erstmal nicht schlimm. Die brauchen auch viele kurze Kohlenhydrate, um schnell Energie zu bekommen. Also da würde ich mir nicht so einen großen Kopf machen. Aber zusätzlich brauchen sie halt auch nährstoffdichtere Lebensmittel. Und da kommt genau unser Buch ins Spiel. Also darum geht's eigentlich. Wir haben da einen großen Rezeptteil drin, wo wir nach einzelnen Nährstoffen sozusagen aufgegliedert haben, wie man einfach, schnell und lecker, ohne dass die Kinder überhaupt merken, dass man jetzt was in die reinbekommen will, was denen nicht schmeckt, die Nährstoffe in die Kinder reinbekommt. Also das ist genau der Teil. Und wir haben natürlich auch vorher jeden einzelnen Nährstoff besprochen, den wir für wichtig erachten für die Kinder. Und vielleicht vorab schon mal so als kleinen Spoiler, es gibt auch so einige Nährstoffe, die man über die Ernährung, unsere klassische Ernährung in Deutschland zumindest nicht gut in die Kinder hineinbekommt, gerade wenn sie mehr Picky Eater sind. Und da empfehlen wir gezielt wirklich auch zu supplementieren. Und zum Beispiel auch mal, wenn man die Vermutung hat und der Kinderarzt das auch hat, auch mal eine Laboranalyse zu machen bei einem vegan ernährten Kind oder auch vor dem Eintritt ins Schulalter, dass man einfach sicher gehen kann, dass sein Kind alles hat, was es zum Lernen braucht.
Okay, sehr gut. Du sprichst es gerade schon an. Es gibt ja viele Mythen, glaube ich, auch noch rund um die Ernährungsweise. Ich glaube, es wird immer, oder vielleicht auch, das ist das mein Gefühl, in bestimmten Bubbles, dass die vegane oder vegetarische Kost immer attraktiver wird. Mhm. Ist es denn wirklich okay? Ich glaube, manchmal gibt es auch noch ÄrztInnen oder ErnährungsberaterInnen da draußen, die sagen, es ist gefährlich, vor allem diese vegane Ernährungsweise. Kannst du uns da auch noch ein bisschen aufklären, bitte?
Sehr gerne. Da gehen wir auch im Buch ganz speziell drauf ein. Und wichtig ist zu wissen erstmal vorab, die Familien, die sich bewusst und gut geplant vegan oder vegetarisch ernähren, da treten fast keine Mängel auf, weil die haben sich meistens auch gut informiert, welches sind die potenziell kritischen Nährstoffe bei welcher Ernährungsform. Also um den Klassiker zu nennen, ne, bei der veganen Ernährung fehlt wirklich Vitamin B12. Das ist wirklich dann ein kritischer Nährstoff und der muss supplementiert werden. Und wenn das eine Familie nicht macht, weil sie denkt, ach vegan, ich kriege aber alles über andere Quellen, dann kann es potenziell gefährlich werden fürs Kind. Aber es gibt eine ganz schöne Studie. Man denkt ja immer, vegetarisch ist sozusagen noch mal sicherer, weil Eier da sind, Milch, Kalzium. Aber es gibt eine Studie, die von der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, gemacht wurde, die VECI-Studie. Und da wird gezeigt, dass die vegan lebenden Familien tatsächlich besser mit Vitamin B12 abgedeckt sind als die vegetarischen, weil sie supplementieren. Genau, weil sie sich einfach noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen, in dieser Studie zumindest. Also das fand ich ganz spannend. Daher, ich bin da total undogmatisch. Ich ernähre meine Kinder überwiegend vegetarisch, bin aber total froh, dass in der Kita zum Beispiel Fleisch gibt, weil ich koche es einfach aus sozusagen tierethischen Gründen selbst nicht gerne, aber habe gar nichts dagegen, dass sie ab und zu gutes Fleisch in Bio-Qualität zu sich nehmen. Was ich nicht mag, sind halt Massentierhaltung mit Antibiotika-Einsatz und so weiter. Und ich finde, es kommt auch noch mal drauf an, die Qualität sozusagen von Schweinefleisch und Schweinefleischprodukten ist einfach in meiner Ernährungsphilosophie entzündungsfördernder. Also Schweinefleisch ist ein Klassiker, der bei chronisch entzündlichen Erkrankungen einfach Entzündungen im Körper eher fördert und das macht Rindfleisch nicht so.
Okay, sehr gut. An der Stelle eine kleine Werbeunterbrechung. Und zwar möchte ich euch Lust machen auf erotische Audios. Ganz genau. Vielleicht kennt ihr unseren aktuellen Sponsor Femtasy ja auch schon. Also was Femtasy so einzigartig macht, die haben über 1700 erotische Audios gemacht von Frauen für Frauen. Denn mal ehrlich, wir Eltern können echt manchmal einen kleinen Anstupser gebrauchen, oder? Also, was hat Femtasy denn so für uns? Ich sag mal so. Wenn ihr euch drauf einlasst, dann sind da schon sehr aufregende Sachen dabei. Spicy Geschichten über anonyme One-Night-Stands oder Freundschaft Plus. Ihr könnt echten Paaren beim Liebesspiel zuhören. Oder ihr lasst euch bei einer geführten Masturbation von eurer Lieblingsstimme verführen. Alles extrem hochwertig und angenehm. Probiert's einfach aus. Femtasy spendiert euch dafür nämlich einen kostenlosen Probemonat. Und Angst vor einer Abo-Falle braucht ihr auch nicht haben, denn 2 Tage vor Ablauf der Testphase schickt euch Femtasy eine Erinnerungs-E-Mail. Also auf und erobert euch einfach neue Räume für eure Lust. Klickt femtasy.de, ich buchstabiere, Femtasy, oder ihr klickt einfach den Link hier in den Shownotes. Ja, und wenn euch gefällt, was ihr hört, mit unserem Code TALK spart ihr jetzt 25 Euro aufs Jahresabo. Und jetzt einmal tief durchatmen und weiter geht's mit der Folge. Um jetzt so ein bisschen in der Chronologie zu bleiben, du wolltest ja auch ein bisschen über dein Herzensthema postpartale Depression sprechen. Mhm. Würde mich auch sehr interessieren, wie sich das jetzt hier so eingliedert, vielleicht auch hinsichtlich Ernährung. Mhm. Habe ich eine Vermutung. Und jetzt sind wir ja gerade noch in der Schwangerschaft. Wir haben Geburt ein bisschen abgedeckt, bevor wir dann nochmal vielleicht in die Stillzeit starten. Erklär uns doch gerne nochmal, was es mit der postpartalen Depression vielleicht auch auf sich hat.
Mhm. Genau, also postpartale Depression ist eben, wurde früher Wochenbettdepression genannt. Von dem Namen ist man aber abgekommen, weil es im Prinzip im ganzen ersten Lebensjahr des Kindes nach der Geburt auftreten kann. Ein Schwerpunkt davon gibt es aber so im Wochenbett und in den ersten 3-4 Monaten nach der Geburt. Das Problem bei der postpartalen Depression ist vor allem, dass es eine ganz, ganz hohe Dunkelziffer gibt. Es wird wenig erkannt, weil die Frauen sich nicht trauen, es anzusprechen, weil gerade so eine auch so eine begleitende Bindungsstörung zum Kind ist total tabuisiert. Alle erwarten, dass man sich doch jetzt super toll und glücklich fühlen müsste mit diesem kleinen Wonneproppen in der Hand. Gerade auch, wenn man vorher vielleicht lange Kinderwunsch hatte und sich wahnsinnig drauf gefreut hat. Das kann jeden sozusagen treffen. Auch übrigens Väter können von postpartaler Depression betroffen sein, weil auch die machen so einen dollen Hormonswitch mit. Und letztlich ist es eine Erkrankung, die multifaktoriell ist. Also man hat eine bestimmte Prädisposition, nennen wir Ärzte das, also bestimmte Risikokonstellationen, wenn man in der Familie Depressionen und solche psychiatrischen Erkrankungen hat. Es ist aber auch von sozialen Faktoren abhängig, also wie sehr man sich so in einer Einsamkeit letztlich in diesem Babyjahr fühlt, wie gute Unterstützung man durch das System, Familie oder dieses Dorf, was es früher gab, hat. Und dann kommt es ganz stark auf die Hormone an, weil man einfach gerade durch das Stillen einen starken Abfall der Östrogene hat und durch das Hormon Prolaktin werden die Eierstöcke sozusagen während der Stillzeit gehemmt, so dass meistens die Frau auch nicht in der Zeit, wo sie voll stillt, schwanger wird, weil die Eierstöcke eben so runtergefahren sind. Das bedingt aber, dass unser Hormon Östrogen eben ganz doll abfällt, nachdem es ganz, ganz hoch in der Schwangerschaft war. Und letztlich führt dieser Hormonabfall sowieso zu einer Stimmungsveränderung und ist aber auch letztlich am Bau des Glückshormons, also Serotonin, beteiligt. Das heißt, wenn wir gar keine Östrogenproduktion mehr hatten, und so war es tatsächlich, wenn ich das mal ausplaudern kann, bei mir nach meiner zweiten Schwangerschaft hatte ich leider selbst so ab Monat 4 eine postpartale Depression und ich hatte dann durch meine Mama eine Blutentnahme gemacht und habe gesehen, Östrogen ist bei 0 und Serotonin ist bei 0. Und so konnte man sich das auch ganz gut erklären und dementsprechend aber auch handeln.
Sehr gut. Ja, voll gut, das nochmal irgendwie im Hinterkopf zu haben. Danke für den Ausflug. Und wir haben jetzt auch schon ein bisschen über die Stillzeit gesprochen. Gibt es noch irgendwas, was du dazu ergänzen wolltest? Vielleicht auch, inwiefern es auch wichtig ist, länger zu stillen. Es ist ja auch so ein bisschen die Richtung, ja, die WHO empfiehlt mindestens 6 Monate, aber sagt auch gerne bis zum ersten Geburtstag. Gibt es aber vielleicht sogar Effekte darüber hinaus? Ich persönlich habe mich ja ein bisschen jetzt so mit wegen der RSV-Erkrankung damit beschäftigt und bin froh, dass wir gerade noch stillen. Also hast du vielleicht auch noch ein paar Fakten in der Richtung für uns?
Genau, also schon mal ganz klar ist, die ganzen Babyprodukte bei den Drogeriemärkten, wo immer steht, ab 3. Monat oder ab 4. Monat schon möglich, würde ich ganz klar sagen, stillt euer Kind voll über 6 Monate, wenn es irgendwie geht, ja. Und fangt nicht zu früh mit der Beikosteinführung an, weil einfach auch das ganze Schlucken, die Koordination, das wird am Anfang ja alles nur wieder rausgedrückt, was man denen da geben will. Das ist irgendwie frustrierend und auch nicht zielführend, weil da die Benefits der Muttermilch einfach so viel größer noch sind. Da ist die Muttermilch 6 Monate noch voll mit Immunglobulinen, was wirklich den Kindern auch einen guten Nestschutz gibt. Und dann ist es so, dass man aber auch nicht zu spät anfangen sollte mit einer Beikost. Und zwar habe ich ja in dieser Allergieambulanz in der Charité gearbeitet. Und wenn man jetzt eine Familie ist, wo so atopische Erkrankungen wie Allergien, Neurodermitis, Asthma vorkommt, dann muss man ja schon so ein bisschen gezielter schauen, wie man dem vorbeugen kann. Da ist Stillen das Beste. Aber auch eine, sage ich mal, rechtzeitige Beikosteinführung mit vielen Lebensmitteln ist da auch sinnvoll. Und da soll man wirklich dann eben ab dem 6. oder 7. Monat auch eine Bandbreite an Lebensmitteln einführen, damit sich das Kind an alles sozusagen gewöhnen kann. Und da ist es auch wichtig zur Allergieprävention, dass man etwas nicht nur einmal einführt und dann nie wieder, sondern auch ein zweites Mal gibt, sozusagen, dass das Kind nach diesem Erstkontakt zu einem Lebensmittel, beispielsweise einen Nussmus, was ja immer so ein bisschen kritischer in so Familien sein kann, dass es auch das zweite Mal dieses Nussmus innerhalb der nächsten Wochen bekommt und nicht zu lange gewartet wird, bis es dann wiedergegeben wird. Hinsichtlich des langen Stillens, was du gefragt hast, da kennst du dich vielleicht von den Studien her sogar besser aus. Ich glaube, dass es immer eine ganz individuelle Entscheidung zwischen Mutter und Kind auch sein muss. Ich hatte persönlich zum Beispiel nach so 14 Monaten dann irgendwann wollte ich wieder so ein bisschen mein Leben haben und kann da auch jede Mama verstehen, die sagt, oh, nach einem Jahr reicht mir das jetzt auch, jetzt will ich wieder ins Berufsleben einsteigen und ein bisschen diese extreme Abhängigkeit loswerden. Aber wenn es sich für beide, also für Mutter und Kind gut anfühlt, habe ich auch gar nichts dagegen, wenn man ins dritte Lebensjahr hinein weiter stillt. Und also da gibt's auf jeden Fall starke Benefits auch für die Bindung und fürs Vertrauen, Aufbau von Urvertrauen. Ob dann wirklich noch so in dieser doch dann, wenn das Kind doch schon sehr viel isst, ob da in der Muttermilch dann noch so eine Dichte an Immunglobulinen ist, weiß ich gar nicht. Da weißt du vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Ich hatte nun mal ein bisschen gezielt in die Richtung recherchiert und war ganz froh, dass ich da ein bisschen was gefunden hatte zu diesem Langzeitstillen. Es ist ja auch so ein Begriff, der gar nicht richtig definiert ist. Es ist, glaube ich, einfach gemeint, was über das erste Lebensjahr hinausgeht. Und dort war in der spezifischen Studie erwähnt, dass gerade das Stillen zwischen dem 19. und 21. Monat signifikante Reduktion von Atemwegserkrankungen im Vergleich zu Kindern, die nur 6 Monate lang gestillt wurden, gefunden werden konnte. Und wir haben leider das in der Familie auch dieses, was du angesprochen hattest, das atopische Risiko. Mhm. Genau, und in der Richtung war ich halt etwas besorgt und dachte dann so, habe mich erleichtert gefühlt, wobei das natürlich ja immer schwierig ist, das so kausal zu sehen, dass das wirklich nur an diesem einen Punkt hängen könnte. Ja. Genau, aber das war für mich so ein bisschen erleichternd irgendwie, weil ich mir da Sorgen gemacht hatte.
Was da vielleicht auch noch interessant ist, ist wirklich die Vitamin-D-Prophylaxe, die ja aktuell nur bis in den Sommer des 2. Lebensjahres leider empfohlen wird für die Kinder, weil da gibt's gute Daten von der Endocrine Society aus den USA. Gibt's relativ neue Studiendaten, dass die empfehlen, wirklich bis zum 18. Lebensjahr den Kindern das Vitamin-D weiterzugeben, weil es auch vor respiratorischen Infekten schützt. Zwar wirklich nicht nur im Winter, sondern auch den Sommer über. Einfach um einen guten Speicher aufzubauen und auch, also abgesehen von den respiratorischen Infekten, baut sich auch sozusagen unsere ganze Knochensubstanz, unser Speicher auf für das spätere Leben. Und das kann sich eben insbesondere gut in den ersten 18 Lebensjahren aufbauen. Und deshalb würde man das empfehlen, wirklich weiterzugeben, auch wenn es die deutsche Leitlinie der Kinderheilkunde noch nicht übernommen hat.
Okay, sehr gut. Sind wir jetzt dabei mit den Tropfen, die du empfohlen hattest?
Das kann man so und so geben. Also ich habe den kleinen Babys am Anfang immer so Vigantol-Öl-Tropfen gegeben, weil es relativ leicht einfach in den Mund zu tropfen geht und man nicht diese bisschen nervigen, finde ich, Tabletten in Muttermilch erst auflösen muss und dann den Babys gibt. Wobei einige Hebammen auch sagen, sie drücken das denen einfach so in die Wangentasche. Das habe ich mich aber nicht getraut, aufgrund von Verschluckungsängsten sozusagen, dass sie das vielleicht in die falsche Röhre bekommen, diese Tablette. Wenn die Kinder dann größer sind, dann kann man zum Beispiel mit diesen Omega-3-Vitamin-D-Jellies anfangen, die einfach, das sind so weiche Jellies, die einfach gekaut werden können, die denen gut schmecken. Und damit kann man dann zum Beispiel nach den Tropfen weitermachen. Das finde ich ganz praktisch. Und da gibt's auch eine Dosierungsempfehlung. Die Babys kriegen ja erstmal 500 Einheiten Vitamin D und später kann man aber 1000 am Tag geben. Wir erleben in Deutschland einfach in so einem Mangel an Vitamin D, dass man mit den 1000 am Tag nichts falsch macht. Es gibt ja einige Ärzte, die warnen total vor Überdosierung von Vitamin D. Und es ist auch wichtig, dass jetzt das Fläschchen sozusagen nicht an die Kinder kommt und die das austrinken oder diese Jellies sozusagen wie Gummibärchen eine ganze Tüte gegessen wird. Da muss man natürlich als Eltern aufpassen, weil es ist sozusagen ein Hormon, das Vitamin D, und kann dann auch kann auch überdosiert werden. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. vermeiden. Aber mit den 1000 Einheiten macht man da gar nichts falsch.
Sehr gut. Du hattest auch vorhin schon mal angedeutet, dass ihr nicht so Fan davon seid, unbedingt zu supplementieren. Gibt es aber Lebensphasen? Wir hatten schon einmal gesagt, okay, wenn es wirklich so ein Picky Eater ist, das bestimmte Kind, dann kann man da gerne zugreifen. Gibt es da auch Supplemente, die vielleicht in einem größeren Umfang Dinge abdecken? Und ab welchem Jahr wäre das geeignet? Gibt es vielleicht auch die Krankheitswellen in der Kita, wo man sagt, ja, vielleicht greife ich dann da vielleicht dazu und es ist ein kleiner Infektschutz oder das Immunsystem ist dann einfach besser aufgebaut. Mhm. Kann man sich da irgendwie allgemein an solchen Aussagen langhangeln oder ist das ein bisschen platt vermutet?
Das ist eine umfangreiche Frage. Ich würde sagen, es gibt einige Nährstoffe, die man in der allgemeinen Ernährung nicht so gut reinbekommt, die aber wichtig sind. Das sind einmal Omega-3, Vitamin D wegen dem Sonnenmangel sozusagen. Dann Selen, das ist ein Nährstoff, der bewirkt, dass unser Schilddrüsenhormon von der inaktiven in die aktive Form umgewandelt wird. Und davon haben wir leider in unseren Böden in Europa wenig. Das heißt, in den USA ist das kein Problem. Da sind die Böden sehr selenreich. Aber hier haben wir es leider ganz, ganz wenig und dadurch wenig im Gemüse. Also gerade auch bei Picky Eatern spielt das eine Rolle und dadurch kann eine Schilddrüsenunterfunktion, die man aber gar nicht so richtig erkennt, provoziert werden. Und das ist auch wichtig für die Gehirnentwicklung der Kinder. Und dann bei den veganen oder vegetarischen Kindern finde ich eben Eisen und Vitamin B12 entscheidend. Zusätzlich muss man gucken bei den Familien, dass Jod genug gegeben wird. Es funktioniert meistens gut über das Jodsalz. Aber es gibt auch Familien, die nur so ganz bestimmte Salze verwenden, wie Himalaya-Salz oder ein bestimmtes Meersalz, wo kein Jod zugesetzt ist. Und das kann dann auch wieder Jod zum kritischen Nährstoff machen. Also das ist vielleicht auch noch sowas aus dem Alltag, wo man gar nicht so richtig dran denkt, wenn man jetzt so spezielle Salze auswählt. Und dann ist es so, dass wenn gerade ein Infekt vorliegt, hat das Kind einen ganz, ganz hohen Bedarf an Zink und Vitamin C. Und da ist es so ein bisschen die Frage, wie picky eater ist mein Kind? Ich kriege zum Beispiel das Vitamin C sehr gut rein bei meinen Kindern durch rote Paprika, lieben die, Johannisbeeren, Apfel, Orange, also so die Klassiker, ne? Ich mache auch oft frische rote Paprika und einige Gemüse püriere ich zum Beispiel in eine Tomatensauce zu den Nudeln mit rein, falls das Kind nicht nur Nudeln ohne Soße isst, sondern mit Soße. Also man kann immer auch ein paar Lebensmittel noch ganz gut verstecken. Und das Zink, das kriegt man ganz gut über zum Beispiel einen Mandelmus, was man übers Müsli der Kinder machen kann oder auch in einen, zum Beispiel backe ich gerne Brownies, die ich mit Süßkartoffel mache, als Süßung, aber auch statt Mehl einfach die gekochte Süßkartoffel mit Backpulver, Eiern und dann mische ich noch so ein Nussmus mit rein. Das ist nämlich auch relativ zinkdicht und Kürbiskerne wären auch noch so der Klassiker. Manche Kinder knabbern ganz gern so leicht gesalzene Kürbiskerne. Ne, das ist aber wiederum eine Altersfrage, ab wann die das dürfen, damit sie sich nicht verschlucken. Aber so muss man immer so ein bisschen abwägen, okay, kriege ich diesen Mehrbedarf an Vitamin C und Zink in so einem Infekt in die Reihen oder will ich es dann doch supplementieren?
Okay, sehr gut, werde ich mal berücksichtigen. Ich hoffe, wir haben das jetzt ein bisschen hinter uns gelassen, weil das Wetter besser wird, aber es war ein Horrorwinter. Mhm. Genau.
Ja, habe ich von vielen Familien gehört. Also ich hatte Glück und bin mit meinen Kindern 4 Wochen tatsächlich im warmen Ausland gewesen diesen Winter.
Ah, sehr schön.
Und habe aber wirklich von zu Hause nur so Hiobsbotschaften gehört mit Influenza und allem, was rumging. Das
ja.
war echt heftig.
Ja,
Gott sei Dank
gibt es
jetzt die RSV-Impfung für die Neugeborenen. Das ist schon mal ein Riesenschutz. Ich hatte nämlich im Freundes- und Bekanntenkreis auch so viele schlimme Infektionen der Neugeborenen mit dem RSV-Virus.
Ja, wir hatten in einer der letzten Folgen Hand, Fuß, Mund hier auch zu Gast und die haben auch ein bisschen darüber gesprochen. Ja. Genau, also kann ich wirklich auch nur empfehlen und ich hätte das mit Kusshand angenommen, weil wir jetzt, wie gesagt, leider diese längere Geschichte davon ja auch mitnehmen, ne, dass mein Kleiner jetzt einfach diese ja geschädigte Bronchialschleimhaut davon getragen hat und einfach anfälliger ist. Also ich glaube, das ist einfach wichtig zu verstehen, wenn man vor dieser Entscheidung steht, soll mein Kind das erhalten oder nicht?
Absolut,
ne?
Genau. Das RSV-Virus, das macht einfach langfristig leider in der Lunge bestimmte Strukturen kaputt und dann kriegen die halt viel, viel häufiger wieder obstruktive Bronchitiden und ja, da sind noch ganz schön lange am Leiden. Irgendwann wird es trotzdem besser, aber diese kleine Grundschädigung der Lunge bleibt auch bis ins Erwachsenenalter.
Ja, krass, ja. Und das ist echt nicht schön. Also wir haben es jetzt gerade auch wieder hinter uns. Und wenn man einfach dieses wie erstickende Atemgeräusch immer hat, oh, ich finde es ganz schrecklich. Und nachts so neben ihm wacht, wird es schlimmer, wird es besser. Ja, genau.
Meine Kleine hatte das mit 5 Wochen auch. Und ich war immer so knapp davor, mit ihr in die Klinik zu fahren. Also ich hatte auch ganz Horrornächte da.
Ja, ach Mensch. Ja, ich wollte noch mal auf 2 Fragen hinaus, die noch in meinem Kopf rumschwirren von dem, was wir besprochen haben. Du hast erwähnt, Nussmus kann gerne angewandt werden. Ich habe das Gefühl, manchmal kursieren da auch noch so Gerüchte. Also gerade bei diesen hochallergenen Lebensmitteln, wozu ich jetzt glaube ich auch Ei und Milch, also Kuhmilchprodukte zählen würde oder auch einfach nur Kuhmilch und Nüsse. Also abgesehen davon, dass man die jetzt vielleicht nicht unbedingt als Stück Nuss gibt, wegen der Erstickungsgefahr. Wann ist denn ein gutes Alter, um diese Produkte einzuführen? Ich glaube, vorher oder früher war das ein bisschen strenger gehandhabt. Gibt es da jetzt überhaupt noch Altersbeschränkungen zu? Weißt du das?
Ja, also da kommt es ein bisschen sozusagen auf die Familie an. Wenn es jetzt eine Hochallergiker-Familie ist, wo die Mama zum Beispiel selbst eine Anaphylaxie bei Erdnussallergie bekommt, also eine starke allergische Reaktion, dann muss man das ganz vorsichtig machen. Das heißt, dann ist ja sozusagen schon mal dieser Kontakt über die Mutter und Muttermilch, weil die Mama selber keinen Erdnuss zu sich nimmt, schon mal sozusagen verspätet und das Kind hat keine kleinen Schnipsel von dieser Erdnussprotein über die Muttermilch bekommen. Und dann sollte die Einführung über den Papa laufen und in bestimmten Risikokonstellationen empfiehlt man das sogar mit Beisein eines Kinderarztes, mit Notfallset oder sogar in der Klinik zu machen. Da muss man sich gut mit dem Kinderarzt absprechen. Das ist aber wirklich nur bei diesem ganz gezielten Verdacht auf eine Erdnussallergie zum Beispiel. Weil die Erdnussallergiker sind meistens die heftigsten Reaktionen. Wenn jetzt so allgemein irgendwie der Papa hat Asthma, die Mama Neurodermitis, dann wäre eher die Empfehlung, das früh einzuführen. Also sozusagen wirklich bei Beikoststart kleine Menge Erdnussmus mit in Beikost einrühren, nach einer Woche wieder. Weil tatsächlich sind auch die Toleranzentwicklungsprogramme so, dass eben mit ganz, ganz kleinen Mengen gestartet wird und immer höher dosiert wird. Und so kriegt man auch schwere Erdnussallergiker in so 80% wieder zu einer Toleranz, was wirklich auch toll ist. Also das war auch meine Arbeit an der Charité. Genau. Was wichtig ist, wir nehmen ja auch schon die Allergene über die Haut, über den Mund und so weiter, über unsere Schleimhäute auf. Das heißt, wenn das Kind eine starke Neurodermitis hat, dann kann es sein, dass es sich sozusagen, wenn es zum Beispiel mit Erdnussmus an den Händen und sich das dann vielleicht so überall in die Wangen schmiert, dass es dann das Allergen über die Haut aufnimmt. Und dann kann es tatsächlich wieder schwieriger sein, das zu vertragen. Also besser ist wirklich die orale Aufnahme.
Ah ja, okay. Mhm. Interessant, das wusste ich auch überhaupt nicht. Ja. Cool. Und jetzt Richtung Eier und Kuhmilch, gibt es da auch noch irgendwelche gesonderten Empfehlungen?
Da bin ich tatsächlich nicht so richtig tief im Allergiethema bisher drin, aber das sind ja die beiden Allergien, die die beste Prognose sozusagen haben für diese spontane Toleranzentwicklung. Das heißt, wenn man merkt, das Kind hat Durchfälle oder so kleine Blutfäden im Stuhl, dann sollte man auf jeden Fall zum Kinderarzt Allergietests machen lassen. Und dann ist es aber so, dass sich meistens innerhalb des ersten oder zweiten Lebensjahres eine spontane Toleranzentwicklung für Eier und auch für Kuhmilch ergibt. Bei den Eiern ist es so, dass die gekochte Form, also lange durchgekocht oder gebacken, häufig dann wieder viel schneller vertragen wird. Das heißt, es kann dann auch langsam eingeführt werden und dann wagt man sich immer mehr hin Richtung mal auch, also sozusagen später kann man ja auch ein Ei ein bisschen weicher kochen und so weiter, ne?
Ja, sehr cool. Okay, vielen lieben Dank. Ich glaube, das war so, was bei mir noch an Fragen entstanden war während des tollen Interviews. Hast du noch irgendwas jetzt am Ende der Zeit, was du uns unbedingt mitgeben möchtest, was wir vielleicht irgendwie noch gar nicht besprochen hatten, was wir vergessen hatten?
Vielleicht nochmal zu dieser Beikosteinführung nur noch ein Satz, weil das für mich selbst so eine neue Entwicklung ist. Ich habe bisher immer so diese klassische Beikosteinführung mit, sage ich mal, Karotte, Pastinake, dann irgendwann Getreidebrei und so weiter. Das ist sicherlich auch nicht schlecht. Ich habe jetzt aber von Familien, wo Darmgesundheit und auch so Leaky Gut-Syndrom, also so Schwierigkeiten mit der Verdauung, weil sozusagen die Darmschleimhaut schon geschädigt ist, bei der Mama beispielsweise, habe ich von einer ziemlich spannenden neuen Philosophie, was diese Beikost-Einführung angeht, gehört und habe mich da jetzt mehr mit beschäftigt. Das heißt GAPS-Diät, also GAPS. Und da ist dann die Philosophie, zum Beispiel dem Kind von Anfang an ganz dicke Knochenbrühe zu geben. Was man jetzt erstmal denkt, okay, das ist eigentlich ein komisches erstes Lebensmittel für ein Kind, aber es soll wohl die Darmschleimhaut extrem gut sozusagen schmieren und vor Schäden schützen, dieses Gelee-artige aus so einer Knochenbrühe. Und die arbeiten dann auch mit vom Dorsch. Lebertran wird da viel gearbeitet, wo ja schon Vitamin A, Vitamin D drin ist und was die Babys scheinbar auch extrem gut abnehmen. Also das sind zwar heftige Geschmäcker, so Knochenbrühe und Lebertran, aber scheinbar funktioniert es als Beikosteinführung total gut. Und ich würde tatsächlich wenn wir noch ein drittes Kind bekommen, das einfach mal ausprobieren.
Cool, danke dafür. Habe ich auch noch nicht gehört. Auch richtig spannend.
Gerne.
Okay. Ihr Lieben da draußen und auch liebe Judith, es war mir eine Freude. Ich hoffe, die Menschen draußen konnten auch so viel mitnehmen wie ich. Und ich danke dir erstmal und ich wünsche dir super viel Erfolg mit eurer tollen Familienmedizinpraxis. Ich glaube, ihr habt ja auch einen Schnuppertag im Mai nochmal. Wann war das?
Stimmt, ja. Am 24. Mai in Potsdam zwischen 10 und 13 Uhr machen wir einen Tag der offenen Tür, wo man unsere Praxis kennenlernen kann. Und wir machen eine Teddy-Klinik für die Kinder, wo wir deren Kuscheltiere verarzten. Und bei einer Tombola kann man zum Beispiel eine Klangschalenmassage bei uns gewinnen und so Sachen.
Ach, cool.
Also es lohnt sich zu kommen.
Klingt richtig gut. Und ich habe auch gesehen, man kann sich ja auch, glaube ich, trotzdem Online-Termine vereinbaren, wenn man gar nicht irgendwie so in der räumlichen Nähe wohnt, oder?
Genau. Wir machen auch eine Videosprechstunde und es ist in der Regel auch kein Problem, wenn man zum Beispiel auch ein Labor, ein Partnerlabor vor Ort, kann man eine Blutentnahme organisieren und dann die Befunde mit uns online besprechen. Das heißt, für vieles braucht man gar nicht vor Ort zu sein. Und das kann man einfach auch über Dr. Lipp, wenn man da nach unserer Praxis Pippa und Lotta sucht, kann man sich auch Online-Termine buchen.
Richtig schön. Es klingt danach, als wäre es eine Praxis, auf die viele gewartet haben. Deswegen, falls ihr zuhört, schaut unbedingt mal bei der lieben Judith vorbei. Vielen Dank euch da draußen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer gilt, schreibt uns gerne, was euch gefallen hat. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt ihr uns auch gerne. Und lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Vielen Dank euch da draußen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.